Guten Morgen, ihr Lieben, und guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders.
Ich bin gespannt, um was es heute geht, weil heute bist du wieder dran und du hast heute deine Kopfhörer wieder. Das heißt, du darfst wieder mitreden.
Ja, und obwohl du deine kaputt gemacht hast, kriegst du morgen die teuren. Das ist fies.
Und schöne vor allen Dingen. Nicht so hässliche, wie du hast.
Okay, heute möchte ich als geborener Münchner über eine echte Münchner Spezialität reden. Die Brezen. Brezen oder Brezel oder Breze oder Pretzel, wie die Amerikaner zu sagen pflegen. Beim Namen fangen die Unterschiede schon an. Das ist ja nicht mal das Wichtigste, die Unterschiede werden noch größer. Hier im Süden Deutschlands und in Österreich, da gab und da gibt es schon immer Zwist um dieses Gebäck.
Die sind ja auch überall unterschiedlich.
Sowohl die Schwaben als auch die Bayern oder die Österreicher, die beanspruchen für sich, die Breze erfunden zu haben. Und manchmal hört man in der Ferne auch noch die Elsässer mitstreiten, denn die nehmen diese Erfindung auch für sich in Anspruch.
Bei die Franzosen, ja. Nicht bei die Franzosen, ich habe gesagt, was die Franzosen?
Elsass, also, ja.
Die sollen die erfunden haben.
Das war ja abwechselnd auch immer mal wieder in Deutschland. Die verbreitetste Entstehungslegende stammt dabei aus Bad Urach. Das ist ein Städtchen in der Nähe von Tübingen, ungefähr so groß wie Bobingen. Und das wäre dann natürlich ein glatter Punktsieg für die Schwaben.
Aber die schwäbische Breze schmeckt ekelhaft. Die ist so wabbelig.
Hier soll einst ein Bäckermeister gelebt haben, der durch einen Frevel bei seinem Landesherrn in Ungnade gefallen war. Welcher Art der Frevel war, ist nicht überliefert, aber muss ganz schön übel gewesen sein, denn die verordnete Strafe war die Entfernung des Kopfs vom restlichen Körper.
Oh.
Nach diesem Eingriff war aber nicht mehr zu erwarten, dass die zwei halben Bäckermeister noch in der Lage gewesen wären, weiterhin gar köstliche Backwaren zu produzieren, die übrigens auch dem Landesherrn sehr gemundet haben. Darum sprach letzterer zu dem Frevelbäcker: Back einen Kuchen, lieber Freund, durch den die Sonne dreimal scheint, dann wirst du nicht gehängt, dein Leben sei dir frei geschenkt. Ja, dichten konnte er nicht so gut, der Landesherr. Und ich finde, der hätte es ja auch wirklich einfacher haben können, aber mei, Schwaben halt.
Welcher Landesherr war das?
Keine Ahnung. In der kommenden Nacht grübelte der Bäckermeister also um sein Leben und hat dabei angeblich die Brezel erfunden, durch die man ja hindurch gucken kann und das durch drei verschiedene Löcher. Heißer Punkt für Urach. Der Haken an der Geschichte ist ein doppelter, ein Doppelhaken sozusagen. Zum einen erzählen sich die Elsässer diese ganze Geschichte wörtlich genauso, bloß dass die Geschichte dann in Bousvillers spielt. Und zum anderen wissen wir, dass es die Breze schon gegeben hat, als es noch nicht mal Schwaben oder Bayern gab.
Oh.
Bei der Breze handelt es sich um ein sogenanntes Gebildebrot. So ähnlich wie Osterlämmer oder Klausenmänner oder die Martinsgänse, meistens aus Hefeteig, die bei uns zu bestimmten Festen üblich sind. Da hat jede Region ihre eigene Version davon. Bei der Brezen ist uns aber die Bedeutung des Bildes abhanden gekommen. Die Breze symbolisiert das Gebet. Oder noch genauer einen betenden Menschen. Oder noch genauer die Arme eines betenden Menschen. Denn die guten alten Römer, die haben sich zum Beten nicht hingekniet und haben nicht die Hände gefaltet. Die standen da in ihrem Tempel und haben sich die Hände auf die Schultern gelegt und sich im Rhythmus des Gebets vornüber geneigt. So haben die gebetet. Genauso sehen natürlich die Hörenden jetzt nicht, aber hast du gut gemacht, Frau Anders. So standen die dann also in ihrem Tempeln rum und die Art, wie sich dann beim Gebet die Arme kreuzen, genau das ahmt die Breze nach.
Also eine römische Erfindung.
Die Römer nannten dieses Gebäck Brachium und das heißt Arm. Und aus dem Brachium haben wir in Süddeutschland und Österreich, von mir aus auch im Elsass, dann eben auf Dauer das Wort Brezen zurecht verhunzt. In Wahrheit wurde also die Breze weder in Bad Urach noch in Bouzevillers oder in Altenried erfunden, um noch eine Gemeinde zu nennen, die für sich in Anspruch nimmt, Ort der Erfindung zu sein. Es ist wohl eher so, dass römische Legionäre dieses Gebäck im Gepäck hatten, als sie sich in Bayern breit machten und den ortsansässigen Kelten erstmal Manieren beibrachten. Freilich war das noch eine ungelaugte Version und wahrscheinlich eher honigsüß als salzig. Denn an Salz mangelte es den Römern ja chronisch. In uns erhaltenen Rezepten aus Rom kommt Salz gar nicht vor. Man verwendet dort stattdessen Garum. Das ist sozusagen die Soße, die entsteht, wenn man Fische in der Sonne verfaulen lässt. Lecker, lecker, lecker. Die Römer, die gingen ja dann irgendwann wieder, aber die Christen haben die Brezel dann einfach behalten, und zwar als Fastenspeise. Wir wissen das zum Beispiel durch ein Bild von Peter Bruegel, dem Jüngeren. Das Bild ist eine Art Allegorie. Auf der linken Seite sieht man das pralle Faschingsleben toben und auf der rechten sieht man den stummen Fastenzug und die Menschen haben Brezen in den Händen. Noch älter ist eine bildliche Darstellung im Hortus Delicarium, heißt auf Deutsch Garten der Köstlichkeiten. Es ist eine Art von Enzyklopädie, die im Jahre 1175 fertig wurde. Und in diesem Buch sind 344 wunderschöne Miniaturen und auf einer können wir eine Breze bewundern. Auch die mittelalterliche Breze war noch nicht gelaugt und nicht gesalzen. Wir können davon ausgehen, dass sie, wie die Version der Legionäre auch, eher süß war. Und in vielen Landstrichen Deutschland gibt es ja eine süße Version auch noch. In Württemberg zum Beispiel zum Palmsonntag die Palmbreze. Oder die Russenbreze aus süßem Blätterteig, glaube ich. Oder die sogenannten Olga-Brezeln, da habe ich aber nicht rausgefunden, was das so genau ist. Im Rheinland gibt es dann noch die sogenannte Puddingbreze. Mhm. Da sind die Ärmchen, wie der Name schon erahnen lässt, mit Pudding gefüllt. Ich finde, das klingt wie eine gute Idee. Habe ich noch nie gesehen oder gegessen.
Du schon? Ich schon, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, mehr so eine Art Schmalzgebäck. Also ich kenne das so wie eine Art Grapfen, also Berliner, in der Form einer Breze und das dann mit Pudding gefüllt.
Und der Bauch ist dann nicht gefüllt?
Also es ist nicht Lauge.
Nur die Ärmchen gefüllt, so komisch.
Genau, also Grapfen, also Berliner in der Form von einer Breze, süß und dann halt mit Pudding, da wo die Löcher sind.
Was?
Ja, da, wo die Löcher sind.
Ich dachte, in die Ärmchen kommt der Pudding.
Na, nicht in die Ärmchen, sondern in die Löcher ist der Pudding. In den
Der fällt ja da raus.
Ja, nee, der ist so steif, das hält dann irgendwie, keine Ahnung.
Okay.
Das ist so ein ganz gedickter Pudding.
Okay.
Fest. Aber es schmeckt gut.
Okay, prima. Die Geschichte der Breze hätten wir dann also geklärt. Jetzt müsste es ja eigentlich gar keinen Streit mehr geben, wer sie erfunden hat. Weil es halt wahrscheinlich ein unbekannter römischer Bäcker gewesen ist. Doch natürlich finden die Schwaben und die Bayern immer einen Anlass zum Raufen, denn wer bitteschön hat denn nun die Laugenbreze erfunden? Also dieses braune Ding, das wir heute kennen und lieben und das mit Salz bestreut ist und eben nicht mit Pudding gefüllt. Und weil die Münchner ihre Brezen so lieben, drum erzählen sie jedem, der es hören will oder auch nicht, die Münchner Version ihrer Legende. Und in der spielt interessanterweise ein Schwabe eine Rolle. Ist wahrscheinlich noch ein besonders bösartiges Detail. Dieser Schwabe, dieser Mann, hieß Wilhelm Eugen von Ursingen. Der war an dem legendären 11. Februar 1839, in der Fastenzeit, am Hofe König Ludwigs zu Gast. Ein königlich-württembergischer Gesandter. Doch auch die plagt manchmal der Hunger und so lief er flugs die Residenzstraße hinunter und kehrte ein beim königlich-bayerischen Hoflieferanten mit dem Namen Eiles. Und da bestellt er sich eine Breze, aber dalli.
Den gibt's übrigens immer noch, gell?
Der hohe Besuch sorgte hinten in der Backstube für einen mittleren Panikanfall. Die völlig unbayerische Hektik brachte auch den Bäcker Anton Nepomuk Pfannenbrenner völlig durcheinander. Ob man den jetzt Toni geheißen hat oder Pumuckl, das weiß man nicht mehr, gell? Also, Auf jeden Fall war er völlig durcheinander und deswegen tauchte er seinen Bäckerpinsel aus Versehen in die Natronlauge, die bereit stand, um die Bleche zu reinigen, und nicht in das Zuckerwasser. Will die Legende so. Naja, und als die Brezen dann fertig waren und er den Ofen öffnete, lagen da knusprig braune Brezen und die schmeckten auch noch wunderbar. So ward die Laugenbreze erfunden. Tada! Da können Sie mal gucken, die Schwaben.
Also er hatte eigentlich vor, mit der Natronlauge das Blech zu säubern?
Ja, so geht die Legende. Also Natronlauge mit Zuckerwasser verwechseln, wahrscheinlich war der arme Toni ein bisschen ganz arg durcheinander.
Naja gut, ich meine, von der Farbe her könnte das ja sein.
Weiß ich nicht.
Ist ja auch beides
Zuckerwasser, mehr, sehr komisch, oder?
Mehr durchsichtig eigentlich.
Auf jeden Fall, das ist der Trick für unsere Breze, die deswegen, wegen der Lauge halt, Laugenbreze heißt. Hätte man sich auch so denken können. Jede Breze, egal ob schwäbisch oder bayerisch oder elsässisch oder österreichisch, jede Breze ist ein Hefegebäck. Mhm. Besteht aus Weizenmehl, Wasser und Hefe. Oft kommt da noch Malz dazu, um den Teig ein bisschen zu süßen. Manchmal auch Schweineschmalz, vor allem in den württembergischen Varianten, womit da dann keine vegetarische Ernährung mehr ist. Früher, einst, als es noch echte Bäcker gab, war die Teigführung bei den Brezen 48 Stunden. Im Ergebnis war der Teig dann ein bisschen fester und kühler geführt als der Hefeteig, den man zum Beispiel bei Brötchen hernimmt. Der Teig wird dann in Portionen von ungefähr 100 Gramm geteilt und zu einem langen Teigwurm geknetet. Wichtig dabei ist, dass der Wurm in der Mitte schön dick ist und an den Rändern dünner. Dann nimmt der Meister den Wurm an den Enden, wirft den Teig ein bisschen hoch und dreht ihn dabei, so dass beim Runterfallen der Knoten in der Breze ist. Die Ärmchen werden dann auf den Bauch der Breze gedrückt. Und da sind die großen Unterschiede. Die Schwaben machen nämlich die Ärmchen sehr, sehr dünn, so dass sie richtig knackig trocken werden. Und dafür ist dann mehr Teig für den Bauch da. Und den schneiden sie mit dem Messer auch noch in den Leib, damit die Breze haargenau an der gewünschten Stelle aufbricht und nirgendwo anders. Wir in Bayern, wir sehen das ein bisschen lässiger, gell? Wir müssen ja nicht alles kontrollieren, wir sind ja keine Schwaben. Wir lassen die Breze einfach aufplatzen, wo sie aufplatzen will. Dementsprechend schaut die Breze dann halt auch anders aus und jede andere aus.
Aber die ist viel knuspriger wie diese schwäbische Breze. Viel knuspriger. Die schwäbische ist so wabbelig und so hellbraun. Und die bayerische ist so knusprig dunkelbraun. Viel leckerer.
Also traditionell backen die Schwaben eigentlich die Brezen dunkler als die Bayern.
Ja, so kenne ich es halt jetzt.
Egal, was auf eine Breze drauf muss, ist...
Butter.
Nein, Salz. Hagelsalz. Das braucht die Optik unbedingt. Auch wenn dann die besorgten Mütter oder Menschen mit Blutdruckproblemen das Salz als erstes genervt runterbröseln. Weil so viele Menschen immer nach möglichst salzarmen Brezen verlangt haben, hatte die Bäckerei Müller in München eine Zeit lang salzfreie Brezen im Angebot. Die sahen so traurig aus. Die konntest du nicht anschauen. Hat keine Menschenseele gekauft. Mit oder ohne Salz ist so eine Breze aber eine kleine Mahlzeit. Stolze 380 Kilokalorien bringt sie dem Körper an Energie. Natürlich hauptsächlich in der Form von Kohlenhydraten. Sie enthält viel Kalium, 136 Milligramm, das brauchen wir ja für Herzmuskeln und Nerven. Und viel Calcium, 18 Milligramm und ein bisschen Eisen, 5 Milligramm, schadet dem Körper jetzt alles auch nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass auf eine Breze genau nichts drauf gehört. Man isst die Bissen für Bissen und macht immer mal wieder den Butter drauf, gell?
Auch kein Salz?
Es kommt ja schon mit Salz. Ja, ich mach das Salz nicht ab.
Okay.
Sie komplett durchsäbeln, um sie mit Butter zu beschmieren. Das ist sehr beliebt, aber ich finde das schon ein bisschen Sakrileg. Und wenn man dann noch Leberkäse und Salat und Gurke drauf macht, dann ist das für mich keine Breze mehr. Jawohl, das ist ein Brezen-Sandwich meinetwegen. Aber mei, jeder wie er mag, gell? Und die Frage, ob es die schwäbische oder die bayerische Breze besser schmeckt, die lässt sich, finde ich, nicht so richtig beantworten. Denn das Problem, das die Breze in Wirklichkeit hat, ist ja ein anderes. Wie die meisten Backwaren überhaupt leidet auch die Breze daran, dass sie mittlerweile in großen Mengen in Fabriken hergestellt wird. Und das ohne die gute alte Teigführung, 48 Stunden kann sich keiner leisten, aber stattdessen mit anderen chemischen Lockerungsmitteln als nur die lahme Hefe. Und dann wird die arme, jungfräuliche Breze eingefroren und kommt dann als Teigling in diese ganzen Läden, die sich frech immer noch Bäckerei nennen, obwohl sie eigentlich nur Heißluftaufbackstationen sind. Diese Breze ist dann zu genießen, wenn sie direkt aus dem Ofen kommt. 2 Stunden später ist sie trocken und hart und kannst du Fensterscheiben damit einschmeißen. Das, was da für 29 Cent beim Aldi aus dem Backautomaten fällt, das hat mit einer Breze nichts mehr zu tun. Und drum brauchen sich also auch die dünnärmigen Schwabenbrezen nicht mehr mit den aufgeplatzten Bayernbrezen prügeln, weil eigentlich sind die meisten Brezen mittlerweile Kacke. Apropos prügeln, da fällt mir noch eine andere Brezengeschichte ein. Den berühmten Münchner Brezenreiter. Hat er schon mal gehört, hä? Den gab es seit 1318. Eine reiche Münchner Händlerfamilie hat mit Brezen einmal im Jahr eine Armenspeisung durchgeführt. An der Heiliggeistkirche. Die da, die große Kirche, die direkt am Viktualienmarkt ist. Kennst du die?
Nee, aber doch.
Da ist auch noch ein Wandbild, das den Brezenreiter beschreibt.
Habe ich schon mal gesehen.
Um die Armen darauf aufmerksam zu machen, dass die Brezen verteilt werden, ist ein Reiter durch die Stadt getrabt und hat schon mal Brezen verteilt. Und die Armen haben sich dann alle an der Kirche eingefunden und jeder durfte so viel Brezen haben, wie er essen konnte. Jedes Jahr 3000 Brezen extra für den Brezenreiter gebacken. Das fand jedes Jahr statt, von 1318 bis 1801. Da hat es dann in diesem denkwürdigen Jahr wohl mehr Arme wie Brezen und die erbosten Münchner schubsten den Reiter vom Pferd und verprügelten ihn nach Strich und Faden. Vorbei war's mit der langen Tradition. Die Brezen wird in München aber trotzdem noch immer sehr wichtig genommen. Das Stadtmuseum widmete ihr vor ein paar Jahren eine eigene Ausstellung, wo dann im Prinzip das Gleiche gemacht wurde wie hier jetzt bei uns in der Sendung. Zur Vernissage dachte man sich was Lustiges aus. Da sollte eine Jury von Brezenessern die beste Münchner Bäckerbreze küren. Die Presse war vor Ort und ein Haufen Publikum. Es gab da nur ein Problem. Als das Verfahren beginnen sollte, waren die Brezen schon alle weg. Die hungrige Jury hatte alle Belegexemplare schon verdrückt. Der Preis fiel aus. Oh. Wahre Geschichte. Apropos Preis. Da fällt mir gleich noch eine Brezengeschichte ein. Die spielte letztes Jahr. Da testete die Stiftung Warentest nämlich Brezen. Oder Brezeln, ist mir wurscht. Und kam dann zum Schluss, dass man die besten Brezen erhält, wenn man sie zu Hause selber aus der Tiefkühltruhe holt und aufbackt. Sakrileg! Aufregung in ganz Süddeutschland. Bayern und Schwaben waren entsetzt. Denn natürlich hatte man bei der Stiftung Warentest nicht kleine Bäckereien in Süddeutschland getestet, sondern nur große Genau. Die Leser des Tests sollten die überprüften Brezen ja auch irgendwo kaufen können. Können ja nicht alle irgendwie nach Stuttgart fahren zum Brezen kaufen. Trotzdem, helle Aufregung. Der Bayerische Rundfunk und die Süddeutsche schimpften ganz vorne mit. Und sie öffneten auf Facebook und Twitter die Diskussion unter dem Hashtag Brezengate. Da konnte man dann sehen, wie sich die Brezen-Fans in Rage tippten. Der Satz ist jetzt in Schwäbisch. Kannst du den sprechen? Ich kann das nicht Schwäbisch.
Ach komm, du kannst gar Schwäbisch.
Neu.
Also gut. Also eine gescheite Brezel vom rechten schwäbischen Beck kommt kein tiefgegrust noch.
Ja, ich glaube, so hätte ich es auch gekonnt.
Also, ich weiß, war nicht so wirklich Schwäbisch.
Und?
Aber
auf Bayerisch müssen wir uns jetzt schon von den Preisen sorgen lassen, wie eine gute Breze zu sein hat, oder was, hä? Naja, man kann Brezen, wenn man möchte, auch zu Hause nachbacken. Das macht auch den Kindern Spaß, wenn sie dann versuchen, den Teigstrang in der Luft zu verknoten. Klappt selten, aber wenn, dann ist es großer Spaß. Und drum habe ich hier eine Variante, die ohne ätzende Natronlauge auskommt. Das ist nämlich ganz schön gefährlich. Man nehme 250 Milliliter Milch. Handwarm.
Schmeckt das dann auch ohne?
Ist anders, aber es ist eine Nachahmung, okay? Man nimmt also 250 Milliliter Milch, handwarm, da löst man einen Würfel Hefe auf. Das sind genormt 42 Gramm. Das lässt man dann ein paar Minuten stehen, bis die sich da schön verteilt. Und dann verknetet man das Ganze mit 500 Gramm Weizenmehl und 50 Gramm weicher Butter und einem Teelöffel Salz und Zucker. Das war's.
Es ist dann auch knusprig.
Ja, das lässt man dann erstmal an einem warmen Ort zugedeckt stehen. Eine Stunde oder so, würde ich mal sagen. Der Teig sollte mindestens doppelt so groß sein wie vorher. Und dann macht man da 6 bis 8 Teigstränge draus. Mit dünnen Ärmchen an den Enden. Und da wirbelt man dann den Knoten rein. Auf der Homepage findet ihr dieses Rezept im Text zu der Sendung. Und da habe ich auch ein YouTube-Video verlinkt, das zeigt, wie man die Brezen wirbelt.
Also ich weiß nicht, ob man sich das so richtig vorstellt, wenn du sagst wirbelt.
Wieso?
Ja, aber das ist ja kein Wirbeln.
Flupp.
Okay.
Ich mach's mal vor. Flupp. Sieht wieder keiner. Dann kocht man 1 Liter Wasser auf und da gibt man 3 Esslöffel Haushaltsnatron rein. Und in dieses Natronwasser drückt man dann die Brezen mit einem Schaumlöffel so 30 Sekunden ungefähr unter, lässt sie dann abtropfen und legt sie auf Backpapier.
Also doch Natronlauge.
Das ist keine richtige Lauge. Die Kinder können sich nicht verätzen. Aber das Ergebnis schaut ähnlich aus. Die wird dann schon schön braun. Hagelsalz drüber streuen, wie man lustig ist. Und bei 200 Grad Ober- und Unterhitze so circa 15 bis 20 Minuten backen. Ist fast eine richtige Breze. Aber auf jeden Fall schon mal viel, viel besser als die Monstrositäten, die der Backautomat bei Aldi oder Lidl da so ausspuckt. Tja, guten Appetit, kann ich da nur sagen. Ich habe jetzt auch Hunger.
Tja, unsere Brezen hat ja eben leider die Jani.
Deine Brezen. Das sind aber, das ist zum Beispiel das, was die Amerikaner mit Pretzel meinen, diese kleinen, yes, durchgebackenen.
Also im Prinzip Salzstangen in Brezenform.
Ja, das ist auch kein Hefeteig. Das ist wahrscheinlich am ehesten Mürbteig. Wenn überhaupt. Der Musiktitel, den du ausgesucht hast, heißt Lea. Stimmt's?
Lea.
Lea und ist von Ariel. Mhm. Voll die Hardrock, habe ich gesehen. Mhm. Da bin ich ja gespannt.
Aber das ist eine Ballade.
Aha, dachte ich mir. Vielen Dank also erstmal an euch Lieben für das Zuhören. Kommt gut durch den Tag und auch gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen früh wieder. Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders.
Ciao.
Und ciao.
Ciao. Bist du aber süß heute?
Aber ich höre nicht richtig wegen der Kopfhörer.
Ja, morgen ist eigentlich wieder gut.
time.